SWR 2 Lesenswert Magazin.
Vor genau 150 Jahren geriet Theodor Fontane in Kriegsgefangenschaft. Am 5. Oktober 1870 wurde er in dem Städtchen Domremy festgenommen, südöstlich von Nancy. Seit dem Sommer schon befanden sich Deutschland und Frankreich im Krieg. Frankreich hatte den Krieg erklärt, war aber stark unterlegen. Und so waren im Herbst 1870, als Fontane nach Frankreich reiste, das Elsass und Lothringen bereits von deutschen Truppen beschlagnahmt. Aber dass sich da ein Deutscher just durch den Geburtsort der Jungfrau von Orléans trieb, das konnten die Bürger der Stadt dann doch nicht verknusen. Über seine Gefangenschaft schrieb Theodor Fontane später das Buch Kriegsgefangen. Wir sprechen gleich darüber. Doch zuerst hören wir, was Fontane in Domremy erlebte. Es liest Johannes Wördemann.
Um 3 Uhr etwa fuhren wir in die Hauptstraße von Domremy hinein. Es ist ein Dorf von mittlerer Größe, eher klein. Der Eindruck, trotz hellen Sonnenscheins und des weißen Anstrichs der Häuser, war ein düsterer. Alles schien auf Verfall und Armut hinzudeuten. In der Mitte des Dorfes hielten wir vor einem rußigen, anscheinend herabgekommenen Gasthause, das in verwaschenen Buchstaben die Inschrift trug »Café de Jeanne d'Arc«. Es war unheimlich. Ich hatte dieselbe, mich direkt ins Herz treffende Empfindung wie am Abend vorher, wo der Blaukittel mich besucht und seine Botschaft ausgerichtet hatte. Ich eilte, mich diesem Eindruck zu entziehen. Die geweihte Stätte, wo La Pucelle geboren wurde, schien mir der geeignetste Platz dazu. Ich brach also unverzüglich auf. Es waren nur 150 Schritt, in einem Stück Gartenland lag das ehrwürdige Gemäuer. Ich zog die Glocke an einem sauberen, drahtgeflochtenen Gittertor, das den Garten von der Straße schied. Eine Religieuse öffnete und machte die Führerin. Und siehe da, als ich erst in der Nische über der niederen Eingangstür das in Stein gemeißelte Bild der gewappneten Jungfrau, innerhalb des Hauses selbst aber den alten eichenen Wandschrank sah, der ihr jahrelang als Truhe gedient hatte, fiel alles Misstrauen wieder von mir ab, und ich fühlte mich ganz dem Zauber dieser Stunde hingegeben. Ich machte meine Notizen, trat dann zurück in den Garten und versenkte mich noch einmal in den Anblick dieses in Geschichte und Dichtung gleich gefeierten Ortes. Convolvulus rankte sich um die Stämme einiger Zypressen, Reseda-Beete füllten die Luft mit ihrem Duft, die Religieuse sprach leise freundliche Worte, alles war Poesie. In unmittelbarer Nähe des Hauses de la Pucelle liegt die Kapelle. Sie ist gotisch. Einige Glasfenster, namentlich eines, dessen bunte Scheiben das Wappen der Jeanne d'Arc aufweisen, deuten auf das 15. Jahrhundert zurück. Das meiste aber ist modern. Ich verweilte wohl eine Viertelstunde an dieser Stelle, mir jedes Kleinste einprägend, und trat dann wieder vor das Portal der Kapelle, zu deren Linken sich eine Statue der Pucelle erhebt. Diese kniet im Gebet, presst die linke Hand aufs Herz, während sie die rechte gen Himmel hebt. Eine wohlgemeinte, aber schwache Arbeit. Ich klopfte eben mit meinem spanischen Rohr an der Statue umher, um mich zu vergewissern, ob es Bronze oder gebrannter Ton sei, als ich vom Café de Jeanne d'Arc her eine Gruppe von 8 bis 12 Männern auf mich zukommen sah, ziemlich eng geschlossen und untereinander flüsternd. Ich stutzte, ließ mich aber zunächst in meiner Untersuchung nicht stören und fragte, als sie heran waren, mit Unbefangenheit, aus welchem Material die Statue gemacht sei. Man antwortete ziemlich höflich, aus Bronze, schnitt aber weitere kunsthistorische Fragen, zu denen ich Lust bezeugte, durch die Gegenfrage nach meinen Papieren ab. Ich überreichte ein rotes Portefeuille, in dem sich meine Legitimationspapiere befanden, selbstverständlich nur preußische. Man suchte sich darin zurechtzufinden, kam aber nicht weit und forderte mich nunmehr auf, zu besserer Feststellung sowohl meiner Person wie meiner Reiseberechtigung, ihnen in das Wirtshaus zu folgen.
Und in diesem Wirtshaus wird dann festgestellt, dass Theodor Fontane ein Messer bei sich trägt und zu allem Unglück auch eine Pistole. Ausschließlich für die Selbstverteidigung, wie er beteuert, doch das hilft nicht viel. Er wird postwendend nach Neuchâteau in die Sous-Préfecture gebracht. Ab sofort ist Theodor Fontane ein Kriegsgefangener. Mir zugeschaltet aus Wien ist nun Christine Hehle. Sie ist Fontane-Herausgeberin und hat zu diesem Band ein ausführliches Nachwort geschrieben. Guten Tag, Frau Hehle.
Guten Tag, Frau Borchardt.
Ja, das ist ja eigentlich eine hochkomische Szene da. Fontane als Tourist und Reiseschriftsteller in Frankreich, irgendwo im Windschatten der Front. Und er wird just in dem Moment festgenommen, als er eine Statue der Jeanne d'Arc abklopft. Also so den Mythos der französischen Nation überhaupt. Diese Szene, die wirkt ja fast zu ikonisch, um wahr zu sein. Können wir Fontane diese Szene denn eigentlich so glauben?
Ja und nein. Also einerseits wird sie sich schon in etwa so abgespielt haben. Also dafür gibt es Zeugnisse. Also es ist zum Beispiel Fontanes Notizbuch von dieser Reise erhalten, in dem er seine Erlebnisse festgehalten hat. Und da findet sich zum Beispiel auch eine Skizze dieser Statue der Jeanne d'Arc mitsamt der Inschrift drinnen. Es gibt auch einen Brief, den er am Tag nach der Verhaftung an seine Frau geschrieben hat und wo er ihr eben mitteilt, bin verhaftet, eben in voller Jungfraubewunderung ist mir das passiert. Also in etwa wird sich so abgespielt haben. Andererseits ist natürlich Kriegsgefangen als Buch jetzt kein Bericht, keine Reportage, sondern schon ein literarisches Werk, also eine Erzählung, in der Fontane, glaube ich, sehr bewusst ausgewählt hat, was er erzählt hat und wie er es erzählt hat. Ich denke auch, die Komik der Szene soll natürlich den Leser auch ansprechen, zum Weiterlesen verlocken. Und dieses komische Bild, also wie der sozusagen an der Statue steht und dort herumklopft, das bedient auch oder entspricht auch diesem Bild von Fontane als dem Wanderer durch die Mark Brandenburg, als der ja seinem Publikum schon bekannt war. Also einer, der den Dingen auf den Grund geht und der die Geschichte eines Ortes dort selber recherchiert und auch die Geschichten, die mit so einem Ort verbunden sind.
Ja, humoristisch angehaucht ist auch dieses Buch, obwohl Fontane ja in einer wirklich misslichen Lage ist. Er ist jetzt Kriegsgefangener und er wird von Neuchâteau aus auf die berühmte Gefängnisinsel Île d'Oléron gebracht, also quer durch die französische Provinz. Was sind da die wichtigsten Erlebnisse auf dieser Reise?
Also dieser Abschnitt des Transports Fontanes von Gefängnis zu Gefängnis, wo er also auch immer schildert, wie die Zustände dort sind, mit welchen Leuten er es zu tun hat, dieser Abschnitt zerfällt sozusagen in zwei Teile. Also der eine Teil ist, als Fontane unter Spionageverdacht steht, also man hält ihn für einen preußischen Offizier, der eben spioniert und das bedeutet akute Lebensgefahr. Also die ersten beiden Nächte in Gefangenschaft, die sind sehr wichtige Erlebnisse, sehr eindrucksvolle. Also das erste ist die Nacht, die er im Gefängnis in Neuchâteau verbringt. Und da tut er kein Auge zu, weil in dieser Zelle nämlich lauter Ratten sind, die also auf ihn losgehen und ihn verfolgen, selbst als er sich aufs Fensterbrett setzt und versucht, ihnen so zu entkommen. Also in seinem Notizbuch steht dazu nur furchtbare Nacht. Und die zweite Nacht dann, als er in Langres schon ist, weiter transportiert, da leidet er also unter akuter Todesangst, weil man ihm am Abend vorher gesagt hat, morgen wird über ihr Schicksal entschieden. Und dann denkt er in seiner Panik eben, das kann nur bedeuten, in der Früh werde ich standrechtlich erschossen. Also das ist dieser erste Teil. Und dann wurde Fontane aber von dem Vorwurf der Spionage entlastet. Und dann hoffte er sozusagen auch gleich entlassen zu werden. Also er wurde nach Besançon transportiert, was also relativ nahe an der Schweiz lag, die neutral war. Dann hat er gehofft, er wird von dort aus dann gleich nach Hause entlassen. Das war aber nicht der Fall, denn man sagte, wir wissen, Sie sind kein Spion, aber in Ihrem Notizbuch sind Kontaktadressen deutscher Offiziere, Generäle. Und sie haben, wie man an ihren Skizzen sieht, ein militärisches Auge. Also sie werden einfach so viel gesehen haben, was kriegsrelevant und kriegswichtig ist, dass wir sie jetzt einfach nicht aus der Gefangenschaft entlassen können. Und deswegen werden wir sie internieren auf der Île d'Oléron, also ganz am anderen Ende Frankreichs an der Atlantikküste.
Ja, die Île d'Oléron, diese berühmte Gefängnisinsel, da kommt Fontane dann hin, bleibt ungefähr 2,5 Monate da. Es ist auch ein Gefängnisaufenthalt, aber kein so ganz schlimmer, oder? Er hat sogar einen persönlichen Assistenten oder Diener oder wie man das nennen soll.
Genau, also da ist er jetzt wirklich in einer sehr privilegierten Situation. Also er steht da auf gutem Fuß mit dem Kommandanten der Zitadelle, Le Château d'Oléron, bekommt eben, wie Sie sagen, einen anderen preußischen Kriegsgefangenen als Burschen zugewiesen. Denn er hat eben den Status als höherer Offizier jetzt zugesprochen bekommen und das ist für diese verbesserten Haftbedingungen verantwortlich. Also auf der Ile d'Oloron trifft er sich dann auch zum Tee mit anderen gefangenen Offizieren. Er liest, schreibt, beginnt wohl auch schon an Kriegsgefangenen tatsächlich, also erste Entwürfe zu verfassen. Und also der Erzählton in diesem Abschnitt beruhigt sich sozusagen auch. Also während im ersten Abschnitt das ganze Tempo sehr schnell ist und sich die Ereignisse überstürzen, gibt's jetzt eben Schilderungen der Gezeitenlandschaft, Schilderungen des Tagesablaufs und so allerhand Anekdoten, die sich eben dort abspielen. Zum Beispiel auch so eine Idylle mit einer Katze, mit der er sich dort anfreundet. Also da wird es dann ruhiger, ja, manchmal idyllisch, manchmal aber auch nicht, denn es sind eingebaut in diesen Teil Erzählungen der Mitgefangenen, die also aktive Soldaten waren und dann von ihren Kampfhandlungen, also oder von den Umständen ihrer Gefangennahme zum Beispiel berichten. Und da wird sozusagen, also mit so einer Art O-Tönen anderer Leute, also aktiver Soldaten, werden die Kriegsereignisse mit in die Erzählung hineingeholt.
Fontane tritt hier in seiner Erzählhaltung, würde ich mal sagen, als Kulturmensch auf, ja. Und auch die Franzosen, die er beschreibt, die verhalten sich im Grunde ziemlich anständig. Das ist ein Buch, das anlässlich eines Krieges geschrieben wurde und Fontane war gefangen. Und trotzdem ist mein Eindruck, ist das eigentlich ein Friedensbuch, oder?
Also ich glaube auch, dass man das durchaus so sagen könnte. Und vor allem vor dem Hintergrund und der damaligen Medienberichterstattung, also vor dem Hintergrund, vor dem es damals zum ersten Mal erschienen ist, also das war ja zum Jahreswechsel 1870-71, als der Krieg noch gar nicht zu Ende war und auf deutscher Seite die Ereignisse auf die Proklamation von Wilhelm I. von Preußen zum deutschen Kaiser zuliefen, was ja wirklich so in Siegergeste und durchaus auch als Provokation im Spiegelsaal von Versailles inszeniert wurde. Da war der Diskurs in der deutschen Öffentlichkeit und Presse sehr nationalistisch aufgeladen und aggressiv auch. Also Nationalstereotypen wurden bemüht, die Erbfeindschaft wurde beschworen. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist so ein Buch, also ein Bericht aus der Kriegsgefangenschaft, der in der Schilderung der Begegnungen mit der französischen Bevölkerung immer das Individuelle, das Persönliche, das Menschliche so stark in den Vordergrund rückt, ließ da, glaube ich, das Publikum schon deutlich aufhorchen.
Ja, Stichwort persönlich, das ist auch etwas, was mich bei der Lektüre beschäftigt hat. Man erlebt Fontane hier auch selbst sehr persönlich. Also ich habe zunächst bei den Frankreich-Beschreibungen an die Wanderung durch die Mark Brandenburg gedacht. Und dann dachte ich aber, nein, es gibt eigentlich doch Unterschiede. Also einerseits hat er hier in Frankreich natürlich durch seine Situation weniger Zeit zum Schauen, auch weniger Zeit zum Recherchieren. Deswegen bleibt er in den Beschreibungen einerseits oberflächlicher, wird durch die Städte ja nur durchgeführt, größtenteils. Andererseits wird er aber auch viel persönlicher als in seinen Brandenburg-Beschreibungen, weil er eben seine eigenen Erlebnisse schildert. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Also ich würde auch große Ähnlichkeiten sehen, eben in der Darstellung der Landschaft. Also wieder zum Beispiel zuerst große Linien und so ein Überblick gegeben werden. Und dann man sich annähert an einen bestimmten Ort, also fast teilweise wie die Fahrt einer Filmkamera mutet das an im Text. Dann auch, dass die Landschaft eben immer so mit in Bezug auf die Geschichte charakterisiert wird. Das ist ja auch ganz typisch für die Wanderungen. Aber die Zielsetzung, glaube ich, ist eben eine ganz andere bei Kriegsgefangenen. Also während die Wanderungen ja so ein Geschichtswerk sind, also es ist Erkundung der Landschaft und ihrer Geschichte schon mit literarischen Mitteln, aber aufbauend eben auch auf intensiver Recherche, auf Quellenstudium, auf Interviews, ist doch Kriegsgefangen eben eine Erzählung, also literarische Verarbeitung eigenen Erlebens.
Eigenes Erleben, sagen Sie ja. Die Reise scheint Theodor Fontane auch deshalb sehr zu berühren, weil er auch entdeckt, dass er sehr gut Französisch spricht eigentlich. Ich glaube, es war ihm gar nicht selbst so klar. Er ist ja auch hugenottischer Abstammung. Ist es deshalb auch eine persönlich bedeutsame Reise für ihn?
Ich denke schon, also er stellt es so dar, gewissermaßen als eine Reise zu sich selbst. Also er hat eben, wie Sie sagen, einen französischen Familiennamen und gehört auch der hugenottischen reformierten Gemeinde in Berlin an, aber das hat vorher für ihn keine so große Rolle wohl gespielt. Also er war viel stärker von England geprägt, wo er beruflich in den 50er Jahren einige Jahre verbracht hatte. Und jetzt plötzlich auf dieser Reise und in dieser Extremsituation der Kriegsgefangenschaft kommt ihm plötzlich, also der Gebrauch des Französischen wird also mündlich und schriftlich total fließend. Also das kommt plötzlich irgendwo her, wo er, wie er schreibt, selber nicht weiß, wie das kam. Und dann ist vielleicht auch ein Aspekt, also diese Reise ins Land der Jeanne d'Arc ist eben auch so ein, also ins ländliche Frankreich, das ist auch so ein lang gehegter Traum vielleicht des Geschichtsenthusiasten und des Balladenautors Fontane. Also insofern wird es schon als eine Art Reise zu sich selber dargestellt.
Als Théodore Fontane in Frankreich war, da war er eigentlich noch gar nicht so berühmt. Seine großen Romane, Effi Briest oder Der Stechlin, die schrieb er eigentlich erst später. Können wir den späteren großen Autor denn hier auch schon erkennen in diesen eher journalistisch-literarischen Frankreich-Beschreibungen?
Ja, man könnte sagen, dass in Fontanes Autorenbiografie er eigentlich mit Kriegsgefangenen an der Schwelle zum Romancier steht. Also das Jahr 1870 war auch das Jahr einer beruflichen Neuorientierung bei ihm und es trat dann der erste Roman Vor dem Sturm, der vorher immer nebenbei lief, neben der journalistischen Tätigkeit, trat dann in die Schlussphase. Und ja, er ist da an der Schwelle zum Romancier und man kann eigentlich Kriegsgefangen auch ansehen als erstes erzählerisches Werk Fontanes, jetzt abgesehen von Erzählungen, die viel früher waren und also kleine Geschichten oder Fragmente blieben. Insofern als Kriegsgefangen eben auch schon so einen richtigen erzählerischen Plot hat, als es da spannungsreiche Dialoge gibt und eben eine Spannungslinie mit so Cliffhangers an den Kapitelenden, wie wird's weitergehen? Auch das wechselnde Erzähltempo spricht für diesen Romancharakter oder Erzählungscharakter schon. Und es gibt zum Beispiel, also das frappiert mich, es gibt Landschaftsschilderungen in Kriegsgefangen, die sich fast schon so lesen wie später Landschaftsschilderungen am Beginn eines Fontane-Romans. Also zum Beispiel die Schilderung der Landschaft der Ile d'Oléron, das ist genauso aufgebaut wie der Beginn des Stechlin.
Also eine Reisebeschreibung aus Frankreich mit Romancharakter. Christine Hille, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch, Frau Borchert.
Wir sprachen über Kriegsgefangen, erlebtes 1870 von Théodore Fontane, jetzt in einer Neuausgabe erschienen im Aufbau Verlag.